Hallo Werner, vielen Dank, dass du für Jetzt TV für ein Interview mit mir heute bereitst.
Ja.
Ich hab schon Videos von dir gesehen, weiß ein bisschen was über dich, kenne ein bisschen was von deiner Geschichte. Das war ja ein Leben, was nicht immer so leicht war.
Nee.
Und habe aber jetzt den Eindruck, dass es dir sehr gut geht und dass du, ja, sagen wir mal, ja, relativ frei lebst und dass viel Groll aus der Vergangenheit, aus diesem schweren Leben einfach nicht mehr existent ist.
Gar keiner.
Wie kommt so ein Wandel? Wie kann man sich einen solchen Wandel annähern? Mein Thema ist immer Leiden vermindern, wenn ich es wahrnehme. Ja, wenn es irgendwie geht, sehe jemanden leiden, sehe etwas leiden, kommt der Impuls zu helfen.
Aha. Helfersyndrom.
Vielleicht. Ich weiß aber, dass ich nicht helfen kann.
Ja, das ist schon mal etwas. Das ist schon mal gut.
Ja, am Ende geschieht es immer in dem, der leidet. Da
ja.
Muss eine Transformation stattfinden. Unterstützt du dabei oder welche Punkte kommen bei dir, wenn man das Thema Befreiung vom Leiden adressiert?
Also dazu könnte man natürlich eine Menge sagen. Aber im Grunde genommen kommt es, wann immer es kommen soll. Ne? Also ich sag mal, einfach das klingt, aber es ist tatsächlich so. Es gibt Leute, die alle möglichen Techniken anwenden und alle möglichen Überprüfungen auch, die ich auch vorschlage. Über wer denkt, wer entscheidet, wer handelt, all diese wunderbaren Methoden. Passiert nichts. Und da gibt es andere, die sind einmal hier im Coaching oder lesen vielleicht auch nur was und erleben diese Art von Befreiung, leiden nicht mehr. Also was sollte man anderes sagen, als es passiert, wann es passieren soll? Es gibt keinen Ansatz, es ist einfach nur ein Sehen der Wirklichkeit und das ereignet sich, wann immer es sich ereignen soll. Wenn es sich nicht ereignen soll, nichts zu machen. Früher, ganz am Anfang, als ich begann mit diesem Dienst, also kurz nachdem ich von Ramesh Balsekar zurückgekehrt bin aus Mumbai, da war ich noch felsenfest davon überzeugt, dass Menschen, die zu mir kommen, auf genau die gleiche Weise befreit werden könnten, wie ich das erfahren habe. Ich habe überprüft, wer denkt, wer entscheidet, wer handelt. Das waren 1-2 Stunden und dann war das Ding gelaufen. Und ich war aber ganz erstaunt, dass manche Leute, die kamen und genau die gleiche Überprüfung machten, nicht dasselbe Ergebnis hatten. Und habe das lange Zeit einfach nicht verstanden. Ja, bis ich dann irgendwann drauf kam, es passiert wirklich nur, wenn es passieren soll. Es wird nur dann gesehen, wenn es gesehen werden soll. Und da ist keiner, der es sehen könnte oder nicht sehen könnte.
Trotzdem bietest du, oder was heißt trotzdem, du bietest aber diese Agape-Coaching an, oder Agape.
Es ist gut, trotzdem.
Agape-Coaching wird angeboten, geschieht, ja, wie auch immer.
Ja, ich muss ja auch von irgendwas existieren. Ne?
Okay.
Nein, also um es nicht zu lächerlich werden zu lassen, es ist einfach meine Funktion. Was dabei rauskommt, ist letztlich nicht meine Verantwortung. Selbst das Tun, selbst das Anbieten ist nicht meine Verantwortung, aber es wird getan. Ich bin ergriffen, schlicht und ergreifend, von der Wahrheit. Ergriffen, schlicht und ergreifend, ist auch gut. Und kann ich anders. Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist, aus den vielen Tätigkeiten, die ich schon in meinem Leben gemacht habe. So wie du bin ich auch im Vertrieb gewesen. Ich war selbstständiger Trainer, habe Kommunikation, Verkauf, Führung trainiert. Da kommt nichts mehr. Selbst Versuche sind fehlgeschlagen. Da noch das eine oder andere zu tun. Ich kann es ja noch. Es ist ja noch da, vom Potenzial her. Aber es ereignet sich einfach nicht mehr. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist diese Funktion. schlicht über die absolute Wahrheit zu sprechen, beziehungsweise auf sie zu verweisen. Und ich kann dir noch nicht mal sagen, warum ich das mache. Es ist einfach so. Es wird gemacht. Und es ist nichts anderes mehr da. Schreiben, sprechen, in Büchern, in Texten oder eben auch in Seminaren und Coachings. Was die Tätigkeit anbetrifft, außer natürlich, dass ich ab und zu auch mal sauber mache oder beim Kochen mithelfe und so weiter, ist sonst keine Tätigkeit mehr da.
Und das kommt als Impuls oder ganz natürlich, schließt ganz natürlich da rein?
Ja, es hat sich sozusagen auf die Schiene gesetzt und da fährt der Zug jetzt. Ne? Und da scheint es keine Weiche mehr zu geben, die irgendwo auf ein anderes führt. Sondern es geht immer auf dieser Linie entlang und hat sich immer stärker intensiviert und verstärkt in den letzten Jahren. Und es ist okay für mich. Ich habe damit kein Problem. Im Gegenteil, es macht natürlich auch Freude. Denn das, wofür das Herz schlägt, machen zu können, ist ja immer eine große Freude. Also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwas anderes überhaupt noch zu machen. Ja, denn das ist alles von minderem Interesse. Natürlich, Geld ist natürlich schon von Interesse, klar. Ne? Also ich meine,
klar.
Früher, ja, wenn ich früher einen Trainingstag gemacht habe, der hat 1800 Euro gebracht, ein einziger Tag, nicht? Und ich hatte 100 im Normalfall. Klar, macht das Spaß, wenn das Geld fließt. Das ist natürlich heute nicht mehr in dieser Form der Fall. Denn erstens mal ist mit einem Coaching von 3 Stunden einfach nicht so viel zu verdienen und zweitens kommen auch nicht jeden Tag Coaching sein. Das ist eine mehr oder weniger doch sehr kleine Anzahl von Menschen, die sich wirklich vital für die absolute Wahrheit interessieren. Und dann noch auf die Art und Weise, wie Ablass hier rüberbringt. Das kommt dann noch erschwerend hinzu.
Ich meine, ich finde ja die Klarheit und die Direktheit ja fast sogar schon die Brutalität. Also, mich spricht das sehr an, ne?
Ja, manche mögen das, ne? Manche mögen das. Und andere wiederum sind halt total abgestoßen. Die mögen es mehr auf die sanfte Art und Weise. Und das ist zwar auch hier manchmal Sanftheit, aber eben nicht immer und in jedem Fall.
Was passiert in diesen Coachings, wenn du mit jemandem zusammen bist? Du schreibst, dass du deine Partner, sag ich mal, ja, versuchst da abzuholen, wo sie sind, zumindest habe ich geglaubt, das herauszulesen, und dann aufbauend auf deinen Erfahrungen ein Austausch stattfindet.
Ja.
Wobei ich irgendwie so zwischen den Zeilen zu lesen geglaubt habe, dass das eher eine energetische Sache ist als etwas mit Worten.
Ja, natürlich, Worte sind immer der Träger sozusagen der Energie, nicht? Also natürlich gibt es auch mal eine Zeit, wo man überhaupt nichts sagt, sich vielleicht nur anguckt und die Dinge irgendwie nonverbal rüberkommen. Aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass gesprochen wird natürlich. Aber jedes Coaching gestaltet sich anders. Ich hatte gestern erst jemand hier, das war eine Mitarbeiterin im Vertrieb, da ging es auch sehr stark um den Job selber. Und ich lasse das zu. Ich muss nicht unbedingt auf die absolute Wahrheit verweisen. Sondern gehe einfach auf die Situation der jeweiligen Klienten oder Menschen und kommen ein. Es ist ein prozessorientiertes Ding. Ne? Also es ist nichts, was vorher geplant wird und ich habe kein Konzept. Also ich sag mal, was in knapp 63 Jahren nicht vorhanden ist, das kannst du auch nicht mehr in einer Stunde vorbereiten. Das ist ein ganzes Leben, das da jeweils rüberkommt in den 3 Stunden. Also Lebenserfahrung, Erkenntnis, Wahrheit, Klarheit. Und ist ja völlig klar, die Menschen haben alle verschiedene Bedürfnisse, stehen an jeweils anderen Punkten. Und darauf wird eingegangen.
Sind diese Agape-Coachings in der Regel, in der Praxis jetzt, einmalig oder gibt es Wiederholungs- Kunden oder gibt es Nachbetreuungen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, doch schon. Also es gibt schon einige, die immer wieder kommen, auch in den Seminaren immer wieder kommen. Nicht unbedingt aus dem Grund, weil es noch an Klarheit gebräche, das natürlich auch, sondern einfach, weil sie gerne da sind. Also sie schätzen es einfach, das so zu hören, wie das hier ausgesprochen wird. Die Präsenz, die Energie. Und deswegen kommen einige schon wiederholt. Aber in den meisten Fällen, ich würde mal sagen, 70% derer, die kommen, kommen einmal und dann nie wieder. Es reicht. Das macht auch nicht so ein Ding, wie viele es machen oder meinen, machen zu müssen. Das ist natürlich auch okay. Die sagen, das kann gar nicht mit einem einzigen Mal gelingen. Du musst über einen längeren Zeitraum kommen. Du musst mindestens 10 Sitzungen haben oder vielleicht sogar 20. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich überlasse es den Leuten, wie sie es empfinden. Also wenn sie empfinden, nochmal zu kommen oder auch nochmal, oder liegen wir auch 10 Mal, ist in Ordnung. Völlig in Ordnung, nur ich bestehe nicht darauf. Und ich mache daraus auch keine Pflicht.
Dann hast du eine ganze Reihe von Feedbacks auf deiner Homepage zu dem Coaching und die ja. Ich fand sie sehr ansprechend. Ich dachte, ja, also da ist wirklich was passiert bei denen, die hier Feedbacks gegeben haben. Ja. Wie oft hörst du gar nichts mehr?
Wenige Male. Also ich würde mal sagen, vielleicht 10, im Höchstfall 15% derer, die kommen, schreiben gar nichts. Es gibt natürlich auch einige, die weiterhin Fragen haben, die halt nicht beantwortet werden konnten. Die stelle ich dann auch nicht auf die Website, bringt ja niemand was. Ich stelle natürlich nur die auf die Website, wo wirklich was passiert ist, damit andere eben angeregt werden zu sagen, okay, das ist vielleicht etwas, was mich interessieren könnte. Aber in den meisten Fällen kommt zumindest ein Feedback nach einer gewissen Zeit. Ich sage auch vorher, bitte warte mal ab. Warte ungefähr 3 bis 4 Wochen, inwieweit das wirklich gegriffen hat in dir und dann schreib erst. Und dann kommt auch meistens was.
Und bei denen, die noch Fragen haben, machst du da noch, beantwortest du die Fragen per E-Mail oder lässt du dann eher eins zu einer weiteren Session?
Also ich sag mal, es gibt beides. Manchmal antworte ich per E-Mail, manchmal sage ich, du, das ist vielleicht besser, wenn du nochmal kommst, überleg dir das mal. Kann man nicht grundsätzlich sagen. Je nachdem, was so der Eindruck ist.
Okay. Da hat jemand geschrieben, es lag ein Schleier über dem Frieden in einem der Feedbacks.
Ja. Tja. Und wie ist die Frage jetzt von dir?
Tja, hat mich angesprochen erstmal, ja. Und
ja.
Der Schleier. Ja.
Ja.
Das.
Der Schleier ist im Grunde genommen wirklich nur ein Gedanke letztlich, ne? Dass es nicht so ist, wie es sein soll. Das ist ja im Grunde genommen meine Message, wenn man sie mal ganz, ganz runterdampft, sage ich, die Dinge sind schon so, wie sie sein sollen und das muss erkannt werden, wenn Frieden da sein soll. Der Frieden ist ja immer gegenwärtig. Der Frieden ist ja nicht etwas, was kommt oder was geht. Und der Friede wird sozusagen nur nicht wahrgenommen, ja, wenn die Situation, so wie sie im Augenblick gerade ist, egal wie sie ist, ja, als etwas wahrgenommen wird, was anders sein müsste. Und selbst wenn sie anders sein sollte, als sie im Augenblick ist, wenn der Gedanke wiederum angenommen werden kann, ja, dann ist es auch okay. Also es gibt ja nicht Situationen, wo immer alles okay ist, auch in meinem Leben nicht. Das eine oder andere muss sich verändern oder sollte sich verändern. Wenn der Gedanke da ist, er sollte sich verändern, ist deswegen der Friede nicht weg, weil er eben als das angenommen werden kann, was im Augenblick gerade da ist. Also Akzeptanz besteht nicht unbedingt darin, alles zu akzeptieren. Das ist Fatalismus. Und es ist auch mehr oder weniger eine Mind-Geschichte. Ich muss alles akzeptieren. Was immer auch kommt, muss ich akzeptieren. Das ist es nicht. So ist das Leben nicht. Das Leben besteht aus lauter Wandel. Und Wandel bedingt natürlich auch, dass Dinge sich verändern. Es ist sozusagen eine Akzeptanz, die schon da ist. Es ist die Akzeptanz sozusagen, die grundlegend in jedem Menschen vorhanden ist, aber die wird eben nicht immer gesehen. Und da haben wir vorbeigesehen. Oder, wie es der Feedbacker sagt, es liegt ein Schleier auf ihr, sozusagen. Und den Schleier kriege ich auch nicht weg. Ich bin nicht in der Lage zu entschleiern. Wenn es sich entschleiert, ist okay. Wenn nicht,
kommt es bei dir vor, dass
ich dran schuld.
Kommt bei dir der Schleier vor?
Im Bezug auf den Frieden?
Ja.
Nein, nein. Der Friede ist irreversibel. Seit der Zeit, wo ich bei Ramesh Baisekar war, die Überprüfung gemacht habe, wie gesagt, in meinem Fall ist es so gelaufen. Ich bin ins Bett gegangen anschließend, weil ich war völlig fertig, nachdem ich das gesehen hatte, dass ich noch nie in meinem Leben was getan hatte. Noch nicht mal gedacht. Und vom nächsten Tag an war dieser Friede irreversibel. Er ist immer geblieben, egal in welchen Situationen ich war, egal ob es rauf oder runter ging, ob Mangel da war oder Fülle. Der Frieden war grundlegend seitdem vorhanden und hat sich nie mehr verflüchtet. Das ist, wenn du so willst, Gnade. Ja. Ich benutze das Wort ungern, weil ich ja einen christlichen Hintergrund habe. Und mit diesem christlichen Hintergrund sich natürlich mit dem Wort Gnade etwas anderes verbindet, als ich heute darunter, was ich heute darunter sehe. Das ist völlig klar. Aber es ist letztlich etwas, was schlicht und ergreifend passiert. Das ist heute für mich Gnade.
Ja gut, ob ich sage, es passiert oder ob ich sage, es kommt von Gott.
Es spielt letztlich keine Rolle, ne? Es sind nur Begriffe.
Ja, ich sehe den Unterschied auch nicht wirklich, ja. Also von daher kann man den Begriff in dem Zusammenhang ruhig benutzen.
Solange Gott kein personales Wesen ist, nicht?
Ja.
Also sozusagen die Gnade verteilt. Die Guten ins Köpfchen und die Schlechten ins Köpfchen.
Da wird's kriminell bei der Annahme. Da kommt man in Verwirrungen, ne?
Kommt eine Gottesvorstellung zustande, die wiederum Unfrieden bringt.
Genau.
So, wieso er und nicht ich?
Dann hast du einmal gesagt, es gibt nur Bewusstsein. Das ist ja auch so ein Begriff, der verwirren kann.
Ja, absolut. Oder Gewahrsein. Und selbst das ist wirklich nur ein Verweis. Das ist wirklich nur ein Verweis. Mir ist es heute fast lieber, oder auch zum Beispiel, wenn ich im letzten Video gesagt habe, wir sind alle Gott in Menschengestalt. Ne? Formlosigkeit ist Form geworden. Und alles nur Verweise auf etwas, was letztlich überhaupt nicht auszudrücken ist. Das geht nicht. Du kriegst es mit Worten einfach nicht hin. Was ist, ist vielleicht das Einfachste und Klarste. Ne? Alles erscheint im Bewusstsein. Ja, okay, wo ist dann das Bewusstsein? Ist das in meinem Gehirn oder ist das außerhalb von mir? Sofort kommen diese ganzen Assoziationen rein. Und schon bist du wieder total verwirrt. Ja. Aber wenn ich sage, alles ist Bewusstsein, bedeutet es ja nicht, dass die Form sozusagen gar nicht mehr vorhanden ist. Die Form ist ja weiterhin da. Aber sie ist eine Erscheinung im Gewahrsein. Also alles wird ja nur wahrgenommen. Das kann ich ja überprüfen. Ich kann alles überprüfen letztlich. Natürlich, im einen oder anderen Fall gelingt auch das nicht. Muss man ganz klar sagen. Aber ich kann überprüfen, wer atmet, wer lässt mein Herz schlagen, wer ist für den Stoffwechsel zuständig. Ich kann weitergehen zu den Gedanken, kann feststellen, wer denkt. Niemand. Gedanken kommen rein. Selbst von mir scheinbar initiierte Gedanken bedürfen eines vorherigen Impulses, über den ich keinerlei Kontrolle habe. Entscheidungen fallen auch einfach nur. Handlungen geschehen. Alles geschieht letztlich nur. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist Gewahrsein. Ich bin mir dessen einfach nur bewusst, der letzten Konsequenz. Und das ist darunter zu verstehen.
Das ist so ähnlich wie wenn ich im Kino sitze und einen Film anschaue der Film läuft ab. Da bin ich im Frieden mit dem Film, weil ich ja weiß, dass das ein Film ist.
Ja.
Und den kann ich nicht ändern als Zuschauer im Kino.
Ja.
Und als Mensch, der scheint es so zu sein, ja, der Film, der hat noch Geschmack, ja, der hat Tasten, der hat Gedanken.
Ja.
Ja. Und dann... Okay, und dann ist da noch irgendwie der Gedanke, dass da ein Kontrolleur wäre, sei es der Gedanken oder der Taten. Ja. Und das empfinde ich als ein, so wie ein Nachkatteln des Verstandes. Ja. So, da ist Erinnerung und dann ist da etwas, das da versucht, einen Sinn draus zu machen und dann immer irgendwie was reinspielt. Ja.
Aber selbst Reinhold, wenn du zurückgehst zu dieser Metapher des Films, vor dem du sitzt, also vor einer Kinoleinwand oder vor einem Monitor, selbst da kann Identifizierung geschehen.
Richtig, ja.
Du bist so voll reingezogen, dass du sagst, ja, wie kann denn der so einen Blödsinn machen jetzt, nicht? Oder ach Gott, das ist ja furchtbar, was jetzt mit dem passiert. Das ist ja eine Wendung, die ich gar nicht vorausgesehen habe. Und dann kommt ein Tränen. Obwohl es nur ein Film ist, ne? Wirst du schon reingezogen. Viel weniger natürlich in dem Film, in dem du sozusagen auch noch als Akteur mitspielst. Also dein Body-Mind-Organismus. Ne? Der spielt ja da sozusagen mit.
Ja. Wir waren bei dem Kino, bei dem Kinozuschauer, der in den Film reingezogen wird.
Ja, genau. Und im Grunde genommen ist das ähnlich in dem Film, in dem sozusagen dein Körper-Geist-Organismus mitspielt. Ja, ist natürlich noch viel realer. Das ist, macht das Ganze ja so wahnsinnig real, weil du ja die Person zu sein scheinst, die eigentlich auch nur gespielt wird, wie in einem Film. Nur eben noch mit anderen Sinnesorganen. Das, wenn du vor dem Kino oder beziehungsweise vor der Leinwand sitzt, dann hast du halt nur das Sehen und das Hören.
Ja? Ja.
Und wenn du dich identifizierst, dann kommen vielleicht auch noch ein paar Gefühle mit rein. Ja? Aber dein Körper sitzt davor, du bist nicht drin.
Ja.
Ja. Du bist nicht drin. Du bist vielleicht identifiziert, gedanklich oder emotional, aber körperlich bist du nicht drin. Und das wird natürlich auch wahrgenommen. Ja? Aber wenn eben, ich sag mal, dieser Film sich abspielt, ja, dann ist der Körper mit drin. Und trotzdem ist es nur ein Film. Es wird nur wahrgenommen. Wenn ich morgens aufwache, ist die Person natürlich da, die ich zu sein scheine. Aber sie wird im Grunde genommen, wenn ich das genau überprüfe, nur wahrgenommen. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Sondern es ist eine der vielen Figuren, die mitspielen in diesem Spiel. Und dass eben die Identifizierung mit diesem Körper meistens zumindest intensiver ist als mit anderen Körpern, ist aus meiner Sicht nur deswegen so, damit sich um diesen Körper gekümmert wird. Sonst würde sich ja keiner darum kümmern. Wobei man sagen muss, dass in manchen Organismen die Identifizierung mit einer anderen Person, einem anderen Organismus sogar stärker ist als mit dem eigenen. Das müsstest du eigentlich kennen mit deinem sozialen Gewissen. Nicht? Dass du dich so identifizierst, vielleicht nicht du unbedingt, aber irgendjemand, der eben das neigt, der das neigt, sich dermaßen identifiziert mit dem anderen, dass er sich selber vernachlässigt. Was wiederum zeigt, dass es letztlich gar nicht um die Person geht, die ich zu sein scheine, sondern es geht letztlich um Identifizierung. Und die Identifizierung ist nicht wegzunehmen. Also ich halte gar nichts davon, wenn von Entidentifizierung gesprochen wird. Wenn jemand entidentifiziert ist von diesem Körper, dann schaut es schlecht aus. Nur in der Gewissheit, dass ich dieser Körper nicht bin, in Wirklichkeit, findet trotzdem eine Art der Identifizierung statt. Aber nicht in der Weise, dass sie funktional aufgehoben würde. Funktional muss sie da sein. Ich kann nicht immer daneben stehen und sagen, ach so, das ist ja nur meine Person. Wenn ich in irgendwas voll drin bin, dann bin ich drin. Selbst jetzt bin ich drin. Ja? Und trotzdem weiß ich auf einer anderen Ebene, dass das, was hier geschieht, nur ein Spiel, nur Theater ist. Und ich in Wahrheit nur wahrnehme, was hier geschieht. Das läuft sozusagen parallel.